Bremen 2 Gesprächszeit.
Willkommen im Jahr 2020. Neues Jahr, neue Ziele. Ich weiß nicht, was Sie sich vorgenommen haben für das neue Jahr, aber vielleicht gehört für Sie ja mal grundsätzlich Aufräumen dazu, Großreine machen, sich von Dingen lösen. Aber wenn das nicht so schwer wäre, das Ausmisten und das Loslassen. Und eine, die da rigoros helfen kann, sich von Dingen zu trennen, Ordnung ins Leben zu bringen, ist Tanja Kliemann. Sie ist Aufräumcoach. Herzlich willkommen, Frau Kliemann.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Frau Kliemann, haben Sie schon bei sich zu Hause oder im Büro aufgeräumt?
Natürlich. Ich nutze die Zeit zwischen den Jahren und am Anfang vom Jahr immer, um auch bei mir die Struktur aufzufrischen. Sag ich jetzt mal.
Ist das bei Ihnen, also wie Sie sagen, ein Termin oder ist es ein fortwährender, immerwährender Prozess bei Ihnen, das Aufräumen?
Ich mache das gerne am Anfang des Jahres, habe das aber auch im laufenden Prozess.
Also Sie können gar nicht anders als Ordnung zu halten?
Ich brauche Ordnung, um mich wohlzufühlen.
Sie arbeiten als Aufräumcoach und Sie können sich vor Aufträgen kaum retten. Was sagt das über uns aus?
Ich glaube, dass es mittlerweile ein gesellschaftliches Problem ist. Also vor 100 Jahren hatten Menschen um die 30 Dinge in ihrem Besitz. Man sagt heute, es sind 10.000 Dinge, die man im Unterbesitz oder im Besitz hat. Und dass das überfordert, kann sich jeder vorstellen.
Also wir sind eine überforderte Gesellschaft.
Ja. Das denke ich schon.
Also warum wir bisweilen den Überblick verlieren und wie man das ändern kann, ob Tanja Kliemann selber gerne aufräumt und wie sie ihren meist weiblichen Kunden hilft, das verrät sie uns jetzt in der Gesprächszeit. Ordnung in diese Stunde bringt Hilke Thiessen. Herzlich willkommen. Die Gesprächszeit auf Bremen 2 mit einer spannenden Frau. Tanja Kliemann ist Aufräumcoach. Sie hilft erst, Ordnung im Außen zu schaffen und dann innere Ordnung zu finden. Also Aufräumen als Geschäftsmodell sozusagen. Wem helfen Sie beim Aufräumen, Frau Kliemann? Wer sind Ihre Kunden?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich kann ja mal sagen, es gibt prozentuale Anteile. Hat sich in den 5 Jahren meiner Selbstständigkeit so entwickelt, dass über die Hälfte ältere Menschen sind, die kurz davor stehen, in ein Altenheim oder in betreutes Wohnen zu ziehen. Manchmal ganze Häuser, Keller, Dachböden voll haben mit gelebtem Leben. Ja. Und die sich verkleinern müssen und auch wollen oder ihren Kindern auch nicht so viel Ballast hinterlassen wollen. Die sprechen mich an und das sind gute 50% meiner Klienten, eben ältere Menschen, die sagen, ich will nicht mit so viel Ballast von der Erde gehen.
Also so. Das sind natürlich auch Kunden, da braucht es ja ganz viel Fingerspitzengefühl, weil die sich ja nicht nur von Dingen trennen, sondern im Grunde auch von ihrem Leben. Brauchen Sie da viel psychologisches Geschick?
Ja, also man braucht ganz, ganz, ganz viel Empathie. Man muss auch zwischendrin auch mal Tränen trocknen, weil wenn Fotos angeguckt werden oder Bilder, was Erinnerungen hervorruft, ist das für die Menschen auch nicht einfach. Aber ich kann gut zuhören. Ich finde es total spannend, so mir Lebensgeschichten anzuhören. Und ich kann eben helfen durch dieses Zuhören. Also viele meiner Klienten berichten mir auch, dass sie das erst mit Familienangehörigen versucht haben. Und Töchter oder Söhne dann sagen, ach Mama, das kann doch weg, das brauchst du doch nicht mehr. Und da eben nicht so empathisch mit umgehen. Jemand von außen kann das besser. Viel besser.
Ja. Ja. Und sind Sie da manchmal selber auch ein bisschen traurig, wenn Sie das abwickeln, sozusagen das Leben eines Menschen? Ich finde es immer ganz gruselig, wenn ich so eine ganze Einrichtung von älteren, offenbar älteren Menschen auf der Straße sehe, beim Sperrmüll. Das rührt mich immer so ein bisschen. Geht Ihnen das auch so?
Genau, da setze ich auch an. Also ich mag nicht diese Sperrmüllberge, weil gerade älteren Menschen, die zum Teil noch aus Kriegsgenerationen kommen, fällt es ganz schwer, Dinge, die noch gut sind, in Anführungsstrichen, wegzuschmeißen. Und da setze ich eben an mit meinem Netzwerk auch. Flüchtlingshilfe ist jedem ein Begriff. Es gibt Sozialkaufhäuser. Es gibt ja einfach Menschen, die sich sehr freuen, wenn sie noch gutes Geschirr oder gut erhaltene Möbel, wenn sie die bekommen können. Und da setze ich halt an mit meinem Netzwerk, dass Sachen, die noch gut sind, zurück in den Kreislauf gehen.
Und dann fällt das Loslassen dieser älteren Menschen wahrscheinlich auch etwas leichter.
Viel leichter, wenn die eben wissen, die Kleidung geht noch wieder in den Kreislauf und es wird nicht alles einfach in die Tonne oder zum Sperrmüll gestellt.
Wenn Sie aufräumen, sind Sie dann sowas wie ein Entrümpler, Frau Kliemann?
Nein, ein Entrümpler bin ich nicht. Also natürlich habe ich in meinem Netzwerk auch Menschen oder Firmen, die entrümpeln, aber zuerst räumen wir auf. Also zuerst sortieren wir Sachen, die noch gut sind, in den Kreislauf zurück. Wir ordnen diese Dinge um, ja. Und dann alles, was nicht gut ist, also was kaputt ist, das, was nicht mehr zeitgemäß ist, das wird dann entrümpelt. Aber es ist eben nicht, alles geht in den Sack oder alles geht in Müll.
Das würde die Leute wahrscheinlich auch überfordern.
Ja.
Sie haben jetzt schon öfter von Ihrem Netzwerk gesprochen. Also wenn man Sie holt, kommen Sie erstmal als
alleine.
Ja. Was ist denn Ihr Netzwerk? Was ist da im Hintergrund?
Also im Netzwerk ist diese Entrümplerfirma zum Beispiel. Oder wenn wir Sachen umordnen, wenn wir einen Umzug ins Altenheim machen, dann habe ich eben im Netzwerk Menschen, Umzugsfirmen, Entrümpelungsfirmen. Ich habe eben die Stellen, wo ich Kleidung hinbringe, wo ich Elektrogeräte hinbringe, wo ich Möbel hinbringe. Das meine ich mit Netzwerk.
Ein anderer Teil Ihrer Kundschaft sind Frauen. Warum ist das so? Trauen die sich mehr nachzufragen nach Hilfe? Oder was ist der Unterschied da zwischen Männern und Frauen?
Also ich glaube, dass es immer noch so ist, auch wenn wir gleichberechtigt leben mittlerweile, dass Frauen für Haus und Hof zuständig sind. So, also für Wohnungen, für, also ich sag mal, 60-70% auch für sauber machen. Und dass deshalb Frauen mich eher ansprechen als Männer, weil sie sich mehr verantwortlich fühlen.
Ist das eher mutig von den Frauen oder zeigt das eine gewisse Hilflosigkeit? Wie würden Sie das einschätzen?
Da sind wir wieder beim Thema Überforderung. Frauen sind in der Regel heute auch berufstätig. Ja, haben Kinder, haben den Haushalt, haben ihre eigene Karriere im Blick und sind dann oft überfordert.
Ist es die Masse, die die Menschen, die ihre Hilfe anfordern, fürchten? Also ein Dachboden, der total zugemüllt ist, also vollgerümpelt ist. Das muss ja kein Müll sein, denn manchmal liegen da ja auch Schätzchen.
Ja.
Oder ist es eher so Detailarbeit im Büro? Das kann ja manche Menschen auch total überfordern.
Also 50% meiner Kunden sind eben diese alten oder älteres Klientel. Und dann sind es 20% Frauen, die mit dem Alltag überfordert sind. Und dann gibt es aber auch noch meine, ich sag mal, kleinen selbstständigen Journalisten, Musiker, Restauratoren. Also die kreativen Berufe in der Regel.
Sind es eher kreative,
genau,
Menschen, okay.
Die ganz kreativen, ich weiß nicht, ob denen ein Gen fehlt, ein Aufräumgen oder ein Strukturgen. Ich habe keine Ahnung. Es sind in der Regel wirklich kreative Menschen, denen ich bei der Papierordnung helfe. Für die ich regelmäßig vorbereitende Buchhaltung mache. Die einfach sagen, ich mache meine Musik, ich schreibe meine Texte, ich schreibe meine Bücher. Aber mit dieser ganzen Buchhaltung und Ablage will ich nichts zu tun haben. Im Prinzip wie, ich gönne mir auch einen Fensterputzer, weil ich das ungern mache. So gönnen die sich ihren Aufräumcoach wie mich, wo ich eben Papiere sortiere.
Aber da müssen Sie ja auch so ein bisschen so ein Allround-Talent sein. Also Sie müssen ein bisschen Psychologin sein, weil Sie Menschen anleiten, loszulassen. Sie müssen sich auch in Bürodingen und so auskennen können, damit Sie so eine Ablage auch professionell machen können. Ist das so?
Ja, ich sag, ohne diese psychologische Grundkenntnis oder Kompetenz oder Skill, also mein Musiker, mittlerweile auch Freund, hat gesagt, du hast eben diese sozialen Skills, also diese soziale Kompetenz und dazu eben meine kaufmännische Ausbildung, die es mir ermöglicht, eben richtig abzulegen, weil ich es einfach gelernt habe.
Sie sprechen von überforderten Menschen, von kreativen Menschen, die eben kreativ sind, aber für diesen Teil des Lebens irgendwie nicht so viel Soft Skills übrig haben. Ist es oft so, dass ein inneres Chaos sich dann irgendwo äußerlich Ausdruck verschafft?
Ich weiß gar nicht genau, ob das immer mit innerem Chaos zu tun hat. Also
ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich zum Beispiel halte mich auch für einen sehr strukturierten Menschen. Ich kann zum Beispiel es überhaupt nicht leiden, wenn ich morgens in die Küche komme und die wäre unaufgeräumt. Auch wenn ein Essen oder eine Party stattgefunden hat. Die Küche räume ich auf, weil ich mag es nicht, morgens da reinzukommen. Mhm. Allerdings, wenn ich Stress habe, ist Chaos in meinem Arbeitszimmer. Da, finde ich, verschafft sich sozusagen das innere Chaos äußerlich Ausdruck. Kennen Sie sowas auch?
Ja, klar. Ist auch bei mir so, wenn ich volle Wochen habe, dass ich die Post einfach auf den Schreibtisch drauf schmeiße. Was dann allerdings bei mir nicht geht, ist, es gibt einen Ablagekorb und wenn der voll ist, dann setze ich mich da dran. Egal, ob es abends 9 oder sonntags 10 ist, das kann ich da nicht. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Menschen, die verdrängen oder das wegdrängen, irgendwann nicht mehr angehen und dann ist das Chaos so hoch oder der Berg des Papiers so hoch, dass man da nicht mehr rangeht.
Wie wird man eigentlich Aufräumcoach? Das klären wir gleich in der Gesprächszeit hier auf Bremen 2. Die Gesprächszeit heute mit Tanja Kliemann. Sie bringt Ordnung ins Chaos. Sie ist nämlich Aufräumcoach und sie hilft Menschen, die es alleine nicht schaffen. Ist Aufräumen eigentlich ein Trend, Frau Kliemann? Also ausgelöst zum Beispiel durch die japanische Bestsellerautorin Marie Kondo?
Marie Kondo hat bestimmt dazu beigetragen, dass das Thema mehr in die Öffentlichkeit gekommen ist. Wobei ich sagen muss, ich arbeite als Aufräumcoach seit 2014. Viele meiner Freunde haben gesagt, wer zahlt denn für Aufräumen und das machen die Leute doch selber oder helfen im Freundeskreis damit. Nein, ich war von Anbeginn an sofort ausgebucht. Also es war damals noch nicht so, dass ich eine Warteliste hatte. Da kam so ein Auftrag, reihte sich an den nächsten. Mittlerweile ist es wirklich so, dass ich 8 Wochen Wartezeit habe, Minimum.
Genau. Hat sie denn diese Marie Kondo inspiriert?
Also ich habe das Buch natürlich auch gelesen und es gibt mittlerweile oder seit letztem Jahr ja auch eine Netflix-Serie, Marie Kondo in 6 Teilen. Ich finde aber, dass man nicht alles, was sie schreibt, auf Deutschland anwenden kann. Also Japan, da wohnen die Leute viel enger und auf weniger Quadratmetern. Wie gesagt, nicht alles anwendbar. Einen Satz habe ich mitgenommen. Sie fragt nämlich immer, mach dich dieses Ding glücklich? Und alles, was nicht glücklich macht, kann in ihren Augen weg. Wo wir dann wieder beim Minimalismus-Thema sind, wo viele meiner Klienten sagen, ja, wenn ich sie engagiere, muss ich dann alles wegschmeißen. muss dann alles weg, bin ich dann leer sozusagen. Und so ist es nicht. Ich frage natürlich auch, ist dieses Ding mit positiven Emotionen belastet? Wenn ich eben merke, irgendwie, das macht diese Person glücklich, dann bleiben die Dinge natürlich auch.
Bevor wir jetzt darüber reden, wie Sie genau da vorgehen, lassen Sie uns noch mal kurz über Ihren Weg sprechen. Sie sagen, Sie sind seit 2014 selbstständiger Aufräumcoach. Wie wird man das denn eigentlich?
Ja, also hat ein bisschen was auch mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Ich war lange als kaufmännische Leiterin, Büroleiterin tätig. Ich habe dann 10 Jahre eine Außendiensttätigkeit in der Kundenbetreuung gemacht und war im Jahr 2012 in einem Burnout gelandet. Was nicht so schön war, aber daraus also musste ich mir ein neues Berufsfeld kreieren. Hatte dann auch einen Coach, der mich gefragt hat, Tanja, was hast du denn als Kind schon gerne gemacht? Gucken wir doch da einfach mal hin. Ja, ich habe mir diesen Beruf sozusagen kreiert. Die Antwort auf, was habe ich als Kind schon gerne gemacht? Ich habe als Kind schon gerne aufgeräumt. Also ich habe als Kind schon gerne sortiert. Meine Barbie-Schuhe waren nach Farben sortiert in kleinen Kästchen und fand das als Kind schon ganz toll. Und dann habe ich eben hingeguckt, gegoogelt, aufräumen und eben gesehen, dass es in allen anderen großen Städten, Hamburg, Berlin, München, schon diese Aufräumcoaches gab. Und dann habe ich gedacht, ja, versuche ich auch in Bremen.
Dann haben Sie Ihr Unternehmen gegründet, das heißt Umordnung. Haben Sie lange gebraucht von dieser Entscheidung, sich selbstständig zu machen, bis hin zu diesem Wortspiel Umordnung?
Also die Findephase hat so ein 1/2 Jahr gedauert. Und das Wort Umordnung kam als Idee von meinem Mann. Ich habe natürlich auch meine Tochter befragt, die gesagt hat, nenn dich doch Aufräumfee. Das war mir dann aber ein bisschen zu kindlich. Letztendlich ist die Idee von meinem Mann gekommen und ich finde, es passt auch super, weil wir schmeißen ja nicht weg, sondern wir ordnen um.
Also da ist das Thema Nachhaltigkeit, schwingt bei Ihnen auch immer so ein bisschen
ganz, mit. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich schmeiße nämlich nicht Sachen, die noch gut sind, weg. Das geht mir gegen meinen inneren Strich, sondern ich versuche Dinge, die noch gut sind, in den Kreislauf zurückzubringen.
Sie haben gesagt, dass Sie schon als Kind sehr ordentlich waren und dass Sie da schon manches nach Farben sortiert haben. Kann man sagen, Sie konnten gar nichts anderes werden als Aufräumcoach?
Ich musste mir dieses Berufsfeld kreieren und das war halt das, was ich mit großem Herzen tue. Also es ist genau richtig, es macht mich auch glücklich. Also ich stehe morgens gerne auf, ich gehe gerne zu meinen Klienten. Es befriedigt mich, wenn eine Wohnung, ein Keller, ein Schrank aufgeräumt ist und ich einfach die Erleichterung in den Gesichtern meiner Klienten sehe und die Dankbarkeit auch fühle. Das ist was ganz, ganz Schönes und ich liebe es. Ich liebe meine Arbeit.
Es wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit? Ist das Aufräumen und das Loslassen von Dingen am Ende nicht nur befreiend für Ihre Kunden, sondern auch für Sie selber?
Ja, ganz genau.
Was macht man denn, wenn Sie Leute beraten haben, was macht man dann als Aufräumcoach, damit die Ordnung bleibt?
Also ich mache eigentlich mit allen Folgetermine. Wir machen immer so Backup-Termine. Wenn es Papierordnung angeht, da habe ich auch Kunden, die mich regelmäßig buchen, also wo ich alle jeden Monat, alle 3 Monate, einmal im halben Jahr da bin, um die Ablage zu machen, weil die einfach für sich entschieden haben, liegt mir nicht, will ich nicht, macht mir keinen Spaß, gebe ich ab. So. Und bei anderen, also ich habe Kunden in Ostfriesland, in Hannover, die mir dann auch Fotos schicken mit, guck mal, ich habe es hingekriegt, jetzt ein halbes Jahr später oder ein Jahr später. Weil wenn einmal so eine Grundstruktur da ist und man auch weiß, wo räume ich denn die Sachen hin, dann, jedes Ding braucht seinen Platz. Und wenn man diese Plätze hat, fällt es auch gar nicht schwer, diese Ordnung zu halten.
Warum kommen wir an unsere Grenzen? Liegt es an Konsumüberfluss, in dem wir leben? Das ist eine Frage, die wir gleich klären, hier auf Bremen 2. Tanja Kliemann bringt Ordnung ins Chaos, denn sie ist Aufräumcoach und arbeitet in ihrem One-Woman-Unternehmen um Ordnung. Und heute ist sie zu Gast auf Bremen 2. Sie sind geboren in Rheinland-Pfalz, sind verheiratet, haben eine erwachsene Tochter und sie sind Werder-Fan, soweit so gut. Wie sind Sie denn nach Bremen gekommen?
Durch den Beruf. Also ich habe 1994 in damals Saarbrücken für eine Firma gearbeitet, die weltweit Niederlassungen hat. Und es wurde eine nächsthöhere Position in Bremen frei, in der Niederlassung Bremen. Darauf habe ich mich beworben. Ich hatte gerade eine Trennung hinter mir und habe gedacht, ich starte mal in Bremen neu. Habe dann relativ schnell meinen jetzigen Mann kennengelernt und bin mittlerweile glücklich. Könnte mir gar nicht mehr vorstellen, woanders zu leben. Also ich liebe Bremen.
Sie haben ja eben schon erzählt, dass Sie als Kind Ihre Stifte und Ihre Barbiepuppen und die Schuhe und die Kleidchen alles nach Farben sortiert haben. Sie haben eine Tochter. Haben Sie die auch gleich zur Ordnung angeleitet?
Versucht habe ich es natürlich. Irgendwann musste ich dann aber gelassen nachgeben, dass sie einfach eine andere Ordnung hat. Und ich habe dieses Zimmer, also gerade in ihrer Pubertätszeit, manchmal ein Jahr lang nicht betreten, weil ich es nicht ausgehalten habe, dass da immer alles auf dem Fußboden lag und so. Mittlerweile ist es aber so, dass sie sehr, sehr ordentlich ist. Also als sie ausgezogen ist, hat sie komischerweise meine Ordnung zum Teil übernommen, sodass ihre Freundinnen schon sagen, dass das nicht normal ist, wie ordentlich sie ist. Ich weiß nicht, ob sie es dann im Erwachsenenalter überträgt.
Naja, man nimmt ja manches mit von zu Hause. Würden Sie sagen, dass manche Eltern an der Stelle Ordnung schon im Kindesalter vieles falsch machen?
Nein. Ich glaube, dass Strukturen schon mit in die Wiege gelegt werden. Also das glaube ich wirklich, weil ich habe auch bei meiner Tochter, bei Freunden gesehen, dass es Kinder gab, die von ganz alleine die Lego oder das Playmobil wieder in die Kisten reingeräumt haben. Und dann eben aber auch andere Kinder, die im Chaos aufgehen. Also die das toll finden, wenn ganz viel Sachen rumliegen.
Das sind so die späteren Kreativen.
Ja, wahrscheinlich. Genau.
Wenn man in Ihr Büro kommt, in Peterswerde, dann fällt einem natürlich sofort auf, dass Sie sehr ordentlich sind und die Strukturiertheit. Sie haben da Ordner mit der Aufschrift Mein Weg oder Reich sein. Was bedeutet das?
Ja, diese Ordner, die stehen da in meinem Büro, sind aber eher privat. Ich bin, glaube ich, auch ein spiritueller Mensch und diese Ordner, die nehme ich mir immer mal wieder vor, blätter darin, weil da auch ein Teil von meinem Weg drin ist.
Also spannend nochmal nachzuschauen. Sie haben gerade von diesem großen Chaos gesprochen, was Sie schlecht aushalten können. Was macht denn Unordnung mit ihm so gefühlsmäßig?
Es macht mich unordentlich. Also es macht mir Druck. Also Unordnung im Außen macht auch einen inneren Druck bei mir. Also ich brauche diese Freiräume, einen aufgeräumten Schreibtisch, eine aufgeräumte Küche, genau wie Sie, einen aufgeräumten Kleiderschrank, um leicht ins Leben zu gehen oder leicht in den Tag zu gehen, leicht in die Woche zu gehen. Unordnung beschwert mich, beschwert meine Seele, beschwert mein Gefühl. Und ich mag keine Schwere. Ich mag es lieber leicht.
Aber Menschen, die so ordentlich sind, wo alles immer am Platz liegt, da denkt man ja auch, da ist so eine gewisse Zwanghaftigkeit vorhanden, oder?
Ja, ja. Mein Mann sagt manchmal auch, jetzt lass doch mal, können wir doch auch morgen machen. Nee, bei mir muss das heute und es muss gleich. Es kann nicht morgen. Kann schon was mit einem kleinen Zwang zu tun haben.
Kann auch ein bisschen anstrengend sein.
Ja, für andere, für mich nicht. Also für mich ist es ja Erleichterung, wenn ich es gleich mache. Dass meine innere To-Do-Liste auch nicht so lang wird.
Sie helfen also Menschen auf dem Weg, Ordnung zu halten, Ordnung zu haben. Erfordert das Loslassen, also erfordert das auch eine Menge Mut von Ihnen, Menschen beim Loslassen zu helfen, beim Aufräumen, beraten, weil das ist ein Eingriff in ihre Intimsphäre.
Auf jeden Fall. Also Vertrauen gehört unbedingt dazu. Deshalb mache ich auch immer vorab Kennenlerngespräche. wenn die Sympathie, die gegenseitige Sympathie nicht da ist, geht so eine Arbeit gar nicht. Also kann man so eine Arbeit gar nicht machen. Und wenn diese Sympathie aber da ist, dann schaffe ich es eigentlich immer, dass Menschen auch loslassen, weil wir über die Dinge sprechen, ich stelle Fragen, die Leute sind danach erleichtert.
Machen wir es mal ganz praktisch. Wir stehen jetzt vor einem völlig vollgepolpten Kleiderschrank oder ein begehbarer Kleiderschrank. Da ist viel Platz, da passt viel rein. Dann steht eine Frau davor und sagt, boah, ich habe so viel, ich kann das selber nicht aufräumen. Wie gehen Sie davor?
Wir räumen den kompletten Kleiderschrank aus.
Und dann haben Sie einen riesigen Haufen.
Genau, dann haben wir einen riesigen Haufen und dann sortieren wir erstmal nach Themen. Das heißt, wir legen alle T-Shirts auf einen Haufen, wir legen alle Hosen auf einen Haufen, wir legen alle Blusen auf einen Haufen. Und dann kann es auch sein, dass wir wie eine Art Kleidershow machen, also die Menschen, die Kleider eben anziehen. Und ich frage, wie fühlen Sie sich jetzt? Ne? Und man dann ganz oft feststellt, oh, das ist viel zu eng oder die Farbe ist gar nicht mehr in.
Hat ja mir sowieso noch nie gestanden.
Genau, oder Fehlkäufe. Also ja, habe ich mal mitgenommen, weil war ja gerade Sommerschlussverkauf oder Winterschlussverkauf oder Sale, ganz günstig irgendwie habe ich gekriegt. Und da ist zum Teil noch das Etikett dran. Ja? man hat es 2 Jahre nicht angezogen und solche Sachen gehen dann bei mir in den Sack für Flüchtlingshilfe oder für Deutsches Rotes Kreuz.
Also Sie machen dann mehrere Haufen mit, das bleibt, das vielleicht und das kann weg?
Genau.
Und Ihren Kunden oder Kundinnen, fällt denen das denn leicht, sozusagen in dieser Begleitung so einen Kleiderschrank zu leeren und auch mal genauer hinzuschauen?
Auf jeden Fall, weil man legt ja die Achtsamkeit drauf. Und zusammen ist es viel einfacher, als wenn man alleine vor so einem Berg steht.
Wir haben viel zu viele Dinge in unserem Kleiderschrank oder in unserem Leben. Wie man das ein bisschen sortiert bekommt, darüber sprechen wir gleich hier auf Bremen 2. Deutschland braucht ein bisschen Ordnung, weil wir in einer Welt der Reizüberflutung leben. Ob wir zu viel haben, weil wir zu viel konsumieren, das weiß Tanja Kliemann, denn sie ist Aufräumcoach und sie ist heute zu Gast auf Bremen 2. Frau Kliemann, Sie haben eingangs schon gesagt, im Jahr 1900, da hatten die Menschen in Europa etwa 300 Dinge.
30.
Und heute sind es im Schnitt 10.000. Also viel Zeug, das man horten kann, egal ob Bücher, Platten, Klamotten bis hin zu Bürokram, Möbel und so weiter. Konsumieren und horten wir zu viel, Frau Kliemann?
Ja, das tun wir. Sehe ich tagtäglich. Der 5. Sektkühler, das 3. Servi braucht man nicht, macht einem auch nicht glücklich. Aber der Kaufzwang, nenne ich es, oder Kauferfolg, macht dann ja schon zumindest die eine Minute, bis man es nach Hause getragen hat, glücklich.
Also so. Ist das sozusagen das, was wir im Leben an Glückserfahrung nicht haben, weil wir zu viel arbeiten, zu viel im Stress sind, zu viel Reizüberflutung ausgesetzt sind. Und dann gehe ich los und kaufe mir was und dann bin ich für diesen Moment glücklich, ist das so?
Ich glaube schon, ja. Dass man für diesen Moment glücklich ist, auch gesteuert manchmal von Werbung, wo ich mich frage, brauche ich dieses Handy jetzt nach einem Jahr? Muss ich mein Handy nach einem Jahr austauschen, weil das neue Gerät die 3 Pixel mehr Kamera hat? Oder laufe ich da in eine Werbefalle? Frage ich mich halt auch selber.
Hinterfragen Sie denn selber bei sich auch solche Käufe?
Ja, auf jeden Fall. Also und noch mehr, seit ich eben arbeite als Aufräumcoach. Brauche ich das jetzt wirklich? Wirklich, wirklich, wirklich. Also nicht nur einmal fragen, sondern auch 2-mal, bevor man zur Kasse geht.
Kann man es auf die einfache Formel bringen? Je mehr Dinge du hast, desto mehr Dinge haben dich?
Ja, die Dinge nehmen einem in Besitz und nehmen einem auch ganz viel Energie. Also, weil Dinge muss man ja auch pflegen. Man muss sie sauber machen. Man muss sich darum kümmern. Und wenn man weniger Dinge hat, hat man auch gleichzeitig viel mehr Energie.
In diesen Tagen, da wird ja ganz viel über Klimawandel und Nachhaltigkeit gesprochen. Sollten wir da bei uns im Zuhause oder im Kleiderschrank oder im Büro auch mal anfangen? Also schon, wenn ich mich frage, brauche ich jetzt dieses T-Shirt, das ich gerade kaufe?
Ja, hat für mich schon auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Also sich zu fragen, brauche ich das 50. T-Shirt oder brauche ich es nicht? Ja, Kinderarbeit, Umweltproblematik, dann macht es schon Sinn, den ein oder anderen Kauf nicht zu tätigen.
Aber es ist natürlich so, dass Shoppen unglaublich billig ist. Es gibt billige Klamotten, T-Shirts, die besessen werden wollen. Aber man muss sie gar nicht unbedingt tragen, oder?
Nein.
Das finde ich phänomenal, dass Sie sagen, Sie finden da auch Sachen, da sind noch die Labels dran,
ja,
und die Etiketten, und das ist nie getragen worden.
Genau, es wurde nie getragen, und ich glaube, jeder, der in seinen Kleiderschrank reinguckt und den nicht regelmäßig, also alle halbe Jahr entmistet oder aufräumt, dass der Sachen finden wird, die er ein, zwei, drei Jahre nicht getragen hat.
Es gibt eine Studie, und laut dieser ist jeder vierte Deutsche von der eigenen Resterampe total genervt. Kann man das sagen, dass wir fehlende Zeit und fehlende Lebensqualität mit diesem Konsum ausgleichen?
Ein Stück weit bestimmt. Die Werbung, also mein Boot, mein Auto, meine Frau, mein Haus, kennt ja jeder, dass das schon auch ein Stück das Selbstwertgefühl aufwertet, wenn man immer das neueste Handy, das tollste Auto, die Designerklamotte eben vorweisen kann.
Sie haben jetzt von Menschen gesprochen, von Kreativen, die einfach sagen, das Aufräumen oder das Büro oder so, das ist nicht in meinem Wirkungskreis, das möchte ich nicht machen, das gebe ich ab. Sie haben erzählt von älteren Menschen, die sozusagen am Ende ihres Lebens stehen, sich verkleinern müssen und sozusagen ihre Möbel, ihr ganzes Leben aussortieren und weggeben. Und dann gibt es ja noch eine Gruppe von Leuten, die gar keine Ordnung halten können, Messis, die alles horten, alles bei sich zu Hause haben und gar nichts loslassen können, auf eine sehr krankhafte Art und Weise. Arbeiten Sie auch mit solchen Menschen?
Habe ich gemacht in den ersten zwei Jahren und habe dann aber festgestellt, dass Messi-Welten wirklich professionelle psychologische Unterstützung brauchen. Es gibt nicht viele Psychologinnen, die sich darauf spezialisiert haben. Ich habe einfach für mich gemerkt, dass ich da an eine Empathiegrenze auch komme. Ja, weil es einfach die leben in einer eigenen Welt, und für die ist Müll wie eine Art Seelenschutz. Also wirklich die verschimmelte Wurstpackung muss aber aufgehoben werden, weil diese Menschen denken, brauche ich noch oder kann ich noch gebrauchen. Auch Zeitungsberge, die dann bis zur Deckenhöhe gestapelt werden. Man könnte da ja noch einen Artikel draus lesen, aus dem Stern von 1980. Und da komme ich eben an eine persönliche Grenze und sage einfach, das muss ich abgeben oder habe ich dann auch abgegeben an professionelle Psychologen.
Gibt es Fälle, wo Sie auch von vornherein sagen, das ist nicht mein Business, da gehe ich nicht hin? Also wo Sie selber auch sagen, trotz Ihrer großen Strukturiertheit, das überfordert mich, das mache ich nicht?
Also ich habe in meiner Laufbahn in den letzten 5 Jahren bei 2 Klientinnen nach dem Erstgespräch gesagt, diesen Auftrag werde ich nicht machen, weil ich eben gemerkt habe, dass da auch eine psychologische Störung, Borderline, vorlag, wo ich einfach sage, da muss ich mich schützen und auch abgrenzen und gebe da lieber in professionelle Hände.
Sie sagen aber trotzdem, dass der Job als Aufräumcoach Sie sehr ausfüllt. Sie hatten vorher einen kaufmännischen Beruf, jetzt sind Sie seit 2014 selbstständig, machen das mit großer Liebe und sagen, Sie sind sehr, sehr zufrieden. Ist das ein Modell, was viele sozusagen jetzt als ihren Job machen könnten, weil die Menschen eben durch genannte Gründe sehr überfordert sind? Also ist das ein Beruf mit Zukunft?
Ja, ist es. Also als ich angefangen habe 2014, gab es nur eine Frau, die das ähnlich getaktet gemacht hat in Bremen. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 10. Also ich gucke immer, wer ist denn in meinem Umfeld so an Wettbewerb? Also gucke ich natürlich mir auch an. Wie gesagt, und es gibt mittlerweile 10. Und es gibt für alle 10, zumindest in Bremen, Klientel. Also es ist auf jeden Fall ein Beruf mit Zukunft, weil die Gesellschaft altert. Ja, also es wird immer mehr ältere Menschen geben. Und eben auch diese Konsumgesellschaft, hört ja nicht von jetzt auf gleich auf. Auch wenn das Thema Marie Kondo ein Trend ist, Minimalismus ein Trend ist, sage ich auf jeden Fall ein Beruf mit Zukunft. Es gibt leider noch keinen Ausbildungsberuf davon. Also ich habe gelesen, dass es in Österreich mittlerweile einen VHS-Kurs gibt, dass man Aufräumcoach im VHS-Kurs lernen kann. Leider noch nicht in Deutschland, in Österreich aber.
Ist doch eine Marktlücke, Frau Kliemann. Können Sie noch mal machen.
Genau.
Wir hatten am Anfang gesprochen über die Ziele, die man sich am Anfang eines Jahres setzt. Haben Sie sich irgendwas vorgenommen für dieses Jahr?
Ja, mehr Seelenausgleich. Das habe ich mir vorgenommen.
Was heißt?
Für mich. Wieder mehr in Konzert. Also was mir einfach Sachen tun, die mir gut tun. Ja, die meiner Seele gut tun. Und ich bin letztes Jahr viel zu wenig in Konzerten gewesen. Also mir tut Musik gut, à la couleur. Und ich will wieder mehr Konzerte besuchen. Also, das habe ich mir vorgenommen für dieses Jahr.
Das hört sich gut an. Also ein bisschen mehr Lebensqualität. Haben Sie noch einen Tipp für uns alle, wie wir mehr Ordnung in unser Leben bringen?
Regelmäßig angehen, sich nicht unter Druck setzen. Also nicht sagen, so am Wochenende räume ich meinen kompletten Kleiderschrank oder mein komplettes Schlafzimmer auf, sondern vielleicht tut es auch schon mal eine Sockenschublade. Oder man fängt an mit, heute sortiere ich meine Unterwäsche oder heute nehme ich mal mir ein Regalbrett von meinem Bücherregal vor. Also Schritt für Schritt, in kleinen Schritten, die sich nicht zu viel vornehmen, das würde ich empfehlen.
Wenn ich das selber nicht hinkriege, wie kann ich Sie erreichen?
Anrufen, über meine Webseite, sich mal die Referenzen angucken. Ich mache ein unverbindliches, kostenfreies Erstgespräch. Wir gucken uns die Problemstellung an. Ich erzähle, wie wir das machen würden, wie viel Zeit wir brauchen. Und dann gehen wir es zusammen an.
Ich weiß, Frau Kliemann, Sie waren heute unser Gast auf Bremen 2 und ich weiß, dass Sie das nicht so gerne mögen mit Interviews. Das ist nicht so Ihre Welt, haben Sie mir im Vorfeld gesagt. Daher danke ich Ihnen sehr für das Vertrauen, das Sie mir geschenkt haben und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Dankeschön.
Das Gespräch können Sie natürlich auch nochmal nachhören bei uns auf bremen2.de und ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Silke Thesen. Tschüss.
Bremen 2 – Gesprächszeit.